Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Mit diesem Gedanken sind wir eingestiegen. Jesus sucht unser Herz und nicht zuerst unsere religiösen Taten und Pflichten. Ist Glaube Leistung oder Beziehung? Wir hören heute auf einen sehr bekannten Bibeltext, der auch in sich eine Provokation hat für uns. Es ist ein Gespräch von Jesus im Anschluss an diese Begebenheit auch mit den Pharisäern, die Jesus nicht verstanden haben. Und sehr oft entdecke ich, dass viel mehr von Pharisäertum in meinem Leben ist, wie es mir lieb ist. Wie oft, dass ich denke, Jesus würde falsch handeln, ich wüsste jetzt, was dran ist. Oder ich Menschen anschaue und denke, die sind aber nicht ganz richtig. Und vergesse, dass mit diesen Gedanken, die ich habe, auch nicht mehr richtig liege. Ich lese aus dieser bekannten Begebenheit aus Lukas Kapitel 5, 27 bis 39. Es ist ein längerer Bibeltext, ich lese ihn trotzdem, weil wir ihn uns vergegenwärtigen wollen. Später, als Jesus die Stadt verließ, sah er einen Steuereintreiber namens Levi vor seinem Zollhäuschen sitzen und er sagte, komm und folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles liegen und folgte ihm nach. Kurz darauf lud Levi Jesus als Ehrengast zu seinem Festessen in sein Haus ein. Viele mit Levi befreundeten Steuereinnehmern und anderen Gästen waren anwesend. Da machten die Pharisäer und Schriftgelehrten den Jüngern von Jesus Vorhaltungen. Wie könnt ihr nur mit diesem Abschaum essen und trinken? Jesus antwortete ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr von ihren Sünden zu rufen und nicht um meine Zeit mit denen zu verbringen, die sich sonst selber für gut genug halten. Die führenden Männer des Judentums kritisierten Jesus, weil seine Jünger aßen und tranken, statt zu fasten. Die Jünger von Johannes dem Täufer fasten und beten häufig, erklärten sie. Und die Jünger der Pharisäer genauso. Wie kommt es, dass deine Jünger nicht fasten, sondern essen und trinken? Jesus fragte zurück, fasten etwa die Hochzeitsgäste, während sie mit dem Bräutigam feiern? Eines Tages wird er ihnen weggenommen werden und dann werden sie fasten. Oder noch ein Beispiel. Niemand reißt ein Stück Stoff aus einem neuen Kleid, um damit ein altes zu flicken. Denn das neue Kleid wäre zerrissen und der Flicken würde nicht zu dem alten passen. Und niemand füllt den neuen Wein in alte Weinschläuche. Der neue Wein würde die alten Weinschläuche platzen lassen. Der Wein würde verschüttet und die Schläuche wären verdorben. Neuer Wein gehört in neue Weinschläuche. Aber keiner, der alten Wein trinkt, scheint neuen Wein zu wollen. Denn er sagt, der alte ist doch besser. Ich lasse den Bibeltext so, vielleicht geht das Handy dann in eine Pause, wenn ich es nicht merke. Diese Worte von Jesus sind auch in unseren Sprachgebrauch eingegangen, neuer Wein in neue Schläuche. Wir sehen einmal mehr, wie Jesus polarisiert. Er hat keine Scheu, das Evangelium klar und kompromisslos zu verkündigen und trotzdem ganz nahe bei den Menschen zu sein. Und wie ich vorher gesagt habe, stehen wir immer in der Gefahr, das eine oder das andere zu tun und bringen es manchmal so schlecht zusammen. Jesus zieht Menschenmassen an. Menschen freuen sich über seine Taten, aber es gibt auch solche, die sich ärgern. Und manche, wie der Levi, gibt sogar seine ganze Karriere auf und folgt Jesus nach. Levi lässt alles zurück. Es steht so schön im Bibeltext, er stand auf und folgte ihm. Und ein Ausleger machte darauf aufmerksam, dass dieses Wort, er stand auf, das gleiche ist wie die Auferstehung von den Toten. Levi steht von seinem alten Leben auf, er aufersteht in das neue Leben mit Jesus. Das hat mich angesprochen. Er beginnt ein neues Leben mit Jesus. Das Evangelium zeigt diese Gegensätze. Während manche Jesus nachfolgen, lehnen andere ihn ab. Viele wollen ihn töten, weil Jesus Sünden vergibt, wegen dieser Anmaßung, Gottes Sohn zu sein. Auch hier in diesem Text sehen wir heftige Reaktionen. Und die Pharisäer murren, dass die Jünger von Jesus sich nicht an den religiösen Kodex halten und sie fasten. Ihr müsst doch fasten, beten, euch kasteien, pilgern, andere religiöse Pflichten tun, um Gott zu gefallen. Andere haben verstanden, ja, ich würde fast sagen, instinktiv oder besser geistgeleitet. Es ist gut, diesem Jesus zu folgen und ihn aufzunehmen. Jesus lädt ein, die Last von religiösen Pflichten, um Gott zu gefallen, abzulegen. Und dass wir erkennen, dass wir allein aus Gnade, allein aus Barmherzigkeit bei Gott angenommen sind. Jesus bezeichnet sich als Arzt. Er sieht diesen Zöllner Levi, der in seinem Zollhaus sitzt. Und Levi steht sofort auf und folgt ihm. Das ist häufig so im Neuen Testament, wenn Menschen Jesus hören, dass sie bereit sind, alles abzulegen und Jesus nachzufolgen. Zur damaligen Zeit waren Zöllner eine verhasste Gruppe von Menschen. Ich weiß nicht, welche Gruppen es für uns wären, die Zöllner, die auch so Sünder sind. Vielleicht sind es Rechts- oder Linksradikale, die wir nicht besonders mögen. Von Hassen möchte ich lieber gar nicht reden. Aber welche Menschen sind dir und mir besonders suspekt, verhasst, mit denen ich nichts zu tun haben will? Vor einiger Weile waren es vielleicht jene, die sich auf die Straße geklebt haben. Ich spüre da was. Übrigens waren wir alle die Heiden, von denen die Pharisäer gesagt haben, die gehören nicht in Gottes Reich. Wir gehören auch zu einer dieser verhassten Gruppe, die Heiden, die nicht mit Gott zu tun haben sollten. Aber Jesus kam zu uns. Das berührt neu mein Herz. Ich darf zu denen gehören, die Zugang haben zu Jesus. Hätte Jesus nicht jemanden anderen auswählen können, statt gerade diesen Levi, diesen Zöllner? Das ist seine Gnade, seine souveräne Gnade. Jesus geht zu den Sündern, zu denen, die ihre Bedürftigkeit erkennen, die wissen, dass sie aus eigener Kraft sowieso nicht vor Gott bestehen können. Ich erzähle kurz etwas von gestern Nachmittag. Während dem Gebet für die verschiedenen Menschen dort, Oksana hat gebetet, stand ein kleiner Junge hinten im Zelteingang. Mit hängenden Schultern, mit gesenktem Kopf und stand dort. Ich würde sagen andächtig, aber ich habe ja sein Herz nicht gesehen. Aber er stand einfach da während diesem Gebet. Ein einziges Kind Alle anderen haben draußen gespielt und er stand da. Und das hat mich erinnert an die Geschichte, die Jesus erzählt hat von den zwei Menschen, die in den Tempel gingen zum Beten. Einer vorne: Lieber Gott, ich habe alles gemacht, du kannst zufrieden sein mit dir. Und hinten einer, der nicht mal wagte, nach vorne zu blicken: Sei mir Sünder gnädig. Ich weiß nicht, was im Herzen dieses Kindes gestern vorging. Aber auch ein solches Gebet ist ein echtes Gebet. Auch solche Anbetung ist Anbetung, wenn sie an Jesus ausgerichtet ist. Nach der Logik der Pharisäer hätte Jesus vor allem die Zöllner und Sünder mal in den Senkel stellen sollen. So geht's nicht. Stattdessen ruft er sie in seine Gegenwart. Levi ist überwältigt. Und er gibt seiner Überwältigung Ausdruck mit dem, was er kennt. Er schmeißt eine Party für Jesus. Sie essen und trinken, ja. Wie, wissen wir nicht. Vielleicht ist es gut, dass wir nicht wissen, wie. Er schmeißt eine Freudenparty mit anderen auch noch dazu, die auch in seiner Art sind. Levi ist überwältigt von dieser Gnade. Und ich kann ein Stück weit diese Pharisäer, diese Schriftgelehrten verstehen. Warum feiert Jesus nicht mit den Frommen? Warum feiert Jesus nicht am Sonntagmorgen dort den Gottesdienst, hält den Tempeldienst, fastet, opfert, betet, stattdessen in einem säkularen Haus, vielleicht in einer Spelunke? Und Jesus feiert dort. Wir hatten gestern Abend als Teenie-Leiter ein spannendes Gespräch, das in diese Richtung ging. Wie würden wir reagieren, wenn der Messias heute an eine Rockparty morgens um 2 geht und dafür am Sonntagmorgen die Kirche einmal auslässt? Seit Jesu Himmelfahrt kann er, Gottlob, an verschiedenen Orten zur gleichen Zeit sein. Aber das provoziert mich. Wo geht Jesus hin? Zu den Menschen. Wir haben gestern davon gesprochen, ich deklariere es, ESC, Eurovision Contest. Nicht der Inbegriff von Schönheit, nicht der Inbegriff von Gerechtigkeit. Viel Schräges, viel Widergöttliches. Aber auch von vielen Menschen, die es nicht besser wissen. Vielleicht, bestimmt, eventuell, würden wir auch Jesus dort finden, der dort zu den Menschen geht und ihnen Gottes Reich bringt. Das provoziert mich und ich merke, dass hier mehr Pharisäertum in meinem Herzen ist, wie mir lieb ist. Und Jesus erklärt sein Verhalten mit Worten, die uns helfen sollen. Er sagt, die Kranken bedürfen einen Arzt. Natürlich gehen wir manchmal heute auch zur Vorsorge zum Arzt. Und das ist gut, aber das ist eine andere Geschichte. Normalerweise gehen kranke Menschen zum Arzt. Und manche Menschen etwas früher und manche sehr spät. Aber dann, wenn wir spüren, irgendetwas stimmt nicht mit mir. Das Problem, das Jesus hier anspricht, ist, dass viele Menschen nicht erkennen, dass sie vor Gott krank sind. Dort spüren wir es manchmal sehr lange nicht, erkennen es nicht. Wir realisieren nicht, dass auch wir das Gesetz gebrochen haben. Nicht nur die anderen, sondern auch wir nicht aus eigener Kraft zu Gott kommen können. Ich mache einen Vergleich. Stellt euch ein Wettschwimmen über den Atlantik vor. Wer wäre dabei? Hand hoch. Verhaltene Reaktion, gut. Aber geht mal in Gedanken mit. Ein Wettschwimmen über den Atlantik von Europa nach Amerika, wer zuerst in Amerika ankommt. Einige schaffen ein paar Kilometer, die Sportlichen. Hä? Andere erreichen nicht mal die erste Boje, da wäre ich dabei. aber niemand kommt ans Ziel. Niemand kommt ans Ziel. Auch der Beste bleibt weit entfernt vom Ziel. Genauso ist es mit dem Gesetz. Einige schaffen mehr, andere kommen nicht mal zur ersten Bäue, aber niemand schafft es, das Gesetz Gottes zu erfüllen, außer Jesus. Manchmal denken wir regelmäßig, Gottesdienste, Gebete, Spenden genügen, aber das Ziel erreichen wir nicht. Und wer das erkennt, versteht die Botschaft von Jesus recht. Wir müssen gar nicht mehr zu ihm schwimmen. Er ist zu uns rübergekommen. Er kommt zu uns und wir dürfen mit ihm den Weg zum Ziel gehen. Sünder zur Buße zu rufen, das betrifft nicht nur die anderen, das betrifft nicht nur die Zöllner, nicht nur die Prostituierten, sonst betrifft mich. Unser Problem ist manchmal, dass wir nicht spüren, dass wir ebenso diesen Arzt Jesus brauchen. Beim Husten merken wir sehr schnell, es braucht ein Medikament oder Geduld. Aber was unser Herz betrifft, merken wir es manchmal nicht oder nicht gut. Die Jünger von Johannes dem Täufer fasteten, aber die Jünger von Jesus, die feiern, geht's noch? Fasten ist nicht schlecht, das sagt Jesus nicht, dass Fasten schlecht ist, aber er macht den Vergleich mit dem Bräutigam. Wart ihr schon mal an einer Hochzeit, wo man gefastet hat? Fröhliches Hochzeitsfasten. Das wäre eine Marktlücke. Ja? Das gibt's nicht. Es ist eher umgekehrt, dass man nach Hause kommt und denkt, ich esse nie mehr etwas. Am nächsten Morgen hat man Hunger. Und Jesus macht den Hinweis und sagt, jetzt wo ich bei euch bin, jetzt ist wie eine Hochzeit, jetzt wird gefeiert, wenn Sünder Gott erkennen, jetzt wird gefeiert. Im Himmel sowieso und jetzt feiere ich mit den Menschen, die Gott finden. Das ist die Hochzeit, damals Jesus auf Erden. Und er sagt, aber es kommt eine Zeit, wo wieder die Zeit der Trauer ist und er spricht die Zeit an, nach seiner Himmelfahrt, wo er nicht mehr da ist, sagt, dann ist auch wieder Zeit zum Fasten, um sich vorzubereiten auf das, was kommt, dass Jesus zurückkommt, auf die Wiederkunft. Wir leben heute genau in dieser Zwischenzeit zwischen Feiern, weil Jesus hier ist und Menschen ruft. Und fasten und uns vorbereiten, auf dass Jesus wieder zurückkommt. Und uns vorbereiten. Vielleicht sind wir manchmal als Kirche etwas zu ausgeglichen in der Schweiz. Wie wäre es, wieder Partys zu feiern, wenn Menschen zu Jesus finden? Und zugleich ernsthaft zu fasten, weil wir noch auf Jesus warten und er noch kommen soll. Alle dürfen zu Jesus kommen, dieses Fest erleben. Wer Durst hat, darf kommen und trinken. Und wir können dieses Fest bei Jesus auch verpassen. Nämlich, wenn wir erkennen, dass wir Durst haben, dass wir diesen Jesus brauchen. Oft haben Menschen gar nicht richtig genug Durst in unseren Breitengraden. Vielen Senioren muss der Herr Doktor sagen, trinken Sie bitte ein bisschen mehr. Demnach bin ich auch Senior, ich habe das auch schon gehört von meinem lieben Doktor. Ob das auch im Geistlichen so ist, dass Sie Durst haben und manchmal zu wenig trinken, die Bereitschaft von Jesus, dieses Fest zu feiern, hat die Menschen damals entzweit. Nur Menschen, die ihren Durst erkannt haben und zu Jesus gekommen sind, konnten sich mitfreuen. Für andere, die hatten genug mit ihrer Religion und dachten, sie brauchen Jesus nicht. Sie waren zufrieden mit dem Format, etwas für Gott tun und dann ist genug. Kommen mehr zu uns, selbst wenn wir Jesus diesen Retter schon kennen, mit Jesus unterwegs sind. Ich glaube, es darf immer wieder in unser Bewusstsein kommen, dass wir diesen Jesus brauchen, noch mehr wachsen wollen. Nicht zu sagen, ja Jesus, das weiß ich schon, das brauche ich nicht mehr, sag's den anderen. Nein, Jesus, ich brauche dich. Ich bin auch, vielleicht nicht Zöllner, aber Sünder. Wenn wir uns über den Glauben wieder freuen wollen, wenn wir wieder Wiederbelebung, Reanimation unseres geistlichen Unterwegssein erfahren wollen, dann ist vielleicht auch der Weg darüber, uns bewusst zu machen, wie groß unsere Schuld vor Gott ist und wie groß seine Gnade ist. Was für ein großartiger Retter ist. Levi war bereit, alles aufzugeben. Das neue Leben mit Jesus anzunehmen. Es sprengt die vertrockneten alten Schläuche seines Lebens. Es braucht neuen Platz im Herzen, im Leben mit diesem Jesus. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass von Jesus erneuerte Menschen immer wieder auch Erneuerungsbewegungen angestoßen haben. Ich nenne ein paar und ich bewerte sie nicht, aber ich spüre etwas von dieser Erneuerung, dass etwas raus will, weil man Jesus erlebt hat. Die ersten Christen suchten neuen Formen des Feierns nicht mehr nur in den Synagogen, sondern in den Häusern. Mit Essen und Trinken, mit Feiern, mit Abendmahl. Es mussten neue Schläuche her. Das hatte keinen Platz im bisherigen. Oder in der Geschichte, Menschen versammelten sich plötzlich in Freikirchen, weil sie merkten, wir wollen unseren Glauben nicht nur am Sonntagmorgen leben, sondern wir wollen das mehr im Alltag leben. Wir wollen dort Jesus noch mehr bekennen mit unseren Taten. Und es entstanden Freikirchen. Und so gibt es auch heute immer wieder Erneuerungsbewegungen bis hin zu neuen Versammlungsformen. In Kitas zum Beispiel, in Cafés, vielleicht Wirtshäusern. Jesus sagt, man füllt nicht neuen Wein in alte Schläuche. Das ist nicht mein Metier normalerweise vom Alltag. Ich bin nicht Winzer, auch wenn ich aus einer Weinregion komme ursprünglich. Aber genauso fordert Jesus uns heraus, darüber nachzudenken, wo wir uns auf Neues einlassen dürfen, als Kirche und persönlich. Der Wein ist der gleiche, Jesus. Aber die Gefäße, wie wir Jesus weitergeben, die verändern sich. Statt nur zu warten, dass Menschen in die Kirche kommen, sagt Jesus, geht hinaus zu den Menschen. Geht hin. Jesus lädt ein, zu ihm zu kommen, echtes Leben zu erfahren. Egal wie groß die Sünde ist oder die Schuld oder die Not, er ist bereit, uns zu retten und mit uns zu feiern. Auch gereifte Christen sind eingeladen, dass wir unsere Abhängigkeit von Gott, unsere Abhängigkeit von Gnade immer wieder neu erkennen. Jesus bringt die Botschaft und lädt uns auch ein, bereit zu sein für Veränderung. Das bedeutet auch, dass es immer wieder neue Formen braucht, damit er weitergehen kann. Lasst uns auch dafür beten, dass Gott uns Weisheit und Mut und Freude gibt, den Weg zu gehen, den er bereit hat. Vielleicht auch mit neuen Formen. Ich bete. Lieber Herr, ich danke dir für dein Wort. Es provoziert mich. Und ich danke dir, dass wir so zu dir kommen dürfen, wie wir sind. Wohin sonst wie zu dir? Petrus hat es einmal treffend gesagt, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben erkannt, dass du Christus bist. Lieber Herr, ich bitte dich für hier, für jede Person, dass wir das erkennen und annehmen. Und wenn wir schon lange mit dir unterwegs sind, dass du uns immer wieder vor Augen führst, deine große Liebe, deine große Gnade, Und dass Christsein nicht zuerst bedeutet, irgendwie etwas zu tun oder zu leisten, sondern in Beziehung mit dir zu leben. Und daraus, ja, möchte ich gerne dein Wort lesen. Ja, daraus möchte ich gerne immer wieder beten und mit dir reden. Aber zuerst aus der Verbindung mit dir. Danke, dass du uns leitest und hilfst bei dem, was du angesprochen hast. Amen.